Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Und zwar nicht zu einer gewöhnlichen Folge, sondern, ihr habt es ja schon geahnt, die Staffel 4 ist vorbei. Deswegen werden wir heute mal etwas Revue passieren lassen, was wir uns die letzten Monate hier so zusammengelabert haben. Und dafür sind wir wieder im altbekannten Team da. Ich bin der Uwe und mit mir hier ist die Stefanie.
Hallo.
Der Pascal.
Hallo.
Und der Christian.
Hi.
Schön, alle da. Wir haben eine der, wie wir schon mehrfach betont haben, besten Staffeln dieser Serie jetzt hinter uns gebracht. Und jetzt wollen wir heute mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was war in der Staffel eigentlich so los? Was hat uns gefallen, was eher nicht? Und mal so ein bisschen, einmal noch ohne groß vorbereiten und Skript, weil wir ja sonst so viel Skript haben, Seele baumeln lassen und einfach nur drüber reden, wie schön wir das alles finden.
Nicht für Stunden Vorbereitung.
Ja.
Hättest nochmal alle Audiokommentare hintereinander gucken können.
Gell?
Sei ruhig, wie hätte ich das denn schaffen sollen innerhalb von 24
auf 1,5? Stunden? Auf zwei die angucken?
Also 24 Stunden müssten für mein Verständnis vollkommen ausreichend sein.
Das ist ja auch noch arbeiten und schlafen.
Ich meine, manche haben da schon ganze Staffeln Doctor Who durchgeguckt. Ich meine, so eine Stargate-Staffel ist dagegen noch.
Es waren 8 Staffeln und es waren 11 Tage. Und Dr. Wu-Staffel hat nur 8 bis 10 Folgen.
Das ist ein 9.
Kommt auf die Staffel an.
Ja, sag ich auch.
Naja, ich sag mal so, was wir auf jeden Fall schon mal festhalten können, weil ich will nicht so lange warten, bis wir an die Stelle kommen. In dieser Staffel ist auch Daniel mal gestorben. Weiß gar nicht, wie gut man das jetzt gehört hat. Prost.
Sehr gut. Ja, ich habe nur mein Bier nicht in Reichweite, ich bin nicht gut vorbereitet, das stelle ich fest.
In der letzten Folge, in der Daniel gestorben ist, hatte ich mir ja das hatte ich im Stream nicht gesagt, sondern erst danach euch, dass ich ein Bier aufgemacht habe, hab's probiert, hat scheiße geschmeckt, habe ich festgestellt, ich habe irgendwie ein abgelaufenes Bier im Keller gehabt. Deswegen hole ich das jetzt quasi so ein bisschen.
Wir lernen daraus, wir müssen Daniel häufiger umbringen.
Ja, so kann man es auch sehen. Das hier habe ich heute gerade eben frisch gekauft, das schmeckt noch. Ja, wir fingen ja die Staffel an mit einem Teil 2, Nemesis Teil 2. Wir hatten das letzte Mal gerade drüber gesprochen, dass wir mit einem Staffel-Cliffhanger rausgehen und das eine Weile nicht mehr passiert. Aber angefangen hat die Staffel schon so. Small Victories im Englischen.
Da töten wir Daniel ja sogar auch. Indirekt. Oder töten wir die O'Neill? War es die Daniel Jackson oder die O'Neill, die zerstört wurde?
Ach so.
Das ist die O'Neill, die zerstört wurde. Die O'Neill.
Ah, okay. Ja, Daniel Jackson gibt es erst später in Staffel 8. In einer der späteren
später.
Staffeln. Später. Irgendwas mit Zwillingen.
Ja, da hatten wir die Replikatoren ja erstmal kennengelernt und dann mussten die ja direkt mal auf die Erde einfallen. Alles Thors Schuld mal wieder.
Ach, dieser Thor immer.
Allgemein kommen die Asgard in dieser Staffel relativ wenig vor im Vergleich zu vorherigen Staffeln, fällt mir gerade auf.
Und Bratak kommt gar nicht vor.
Das stimmt.
Was? Wir hatten eine ganze Staffel ohne Bratak?
Das ist richtig.
Ja, wurde erwähnt, aber
wer hat denn dann behauptet, das wäre eine gute Staffel? Das ist eine Frechheit.
Dafür hatten wir Jacob, das muss reichen.
Ich gucke gerade die Liste durch. Die Asgard kam in der ersten Folge Nemesis vor. Kam sie danach noch vor?
Mhm.
Ich bin gerade am Durchlesen und komme gerade nicht drauf.
Nee, ich glaube nicht, oder?
Nee.
Nee.
Nur höchstens mal erwähnt.
Das heißt, wir haben unseren kleinen grauen Thor nur ein einziges Mal gesehen und Bratak gar nicht. Ich würde sagen, kann man schon mal direkt hier Punkt abzugeben für die Staffel 4. Ab zur nächsten.
Dafür ist das allgemein irgendwie so die Tok'ra-Staffel, ne? Also ich glaube,
ja.
Die Tok'ra kommen hier in 7 oder 8 Folgen
vor. Ja, das ist das Jahr der Tok'ra, definitiv. So wie die Staffel, glaube ich, auch im Stargate-Wiki betitelt, das Jahr der Tok'ra.
Und zur Beruhigung von euch, ist es die einzige Staffel SG-1, wo Bratak nicht vorkommt.
Das ist schön.
Weil wir haben 7-mal Major Martin Wood.
Ah. Die Tok'ra sehen wir sau oft, zu Leidtragen von Jack. Er mag ja die Asgard lieber.
Ja, wer nicht?
Das stimmt.
Ich meine, Jack, wir lernen mit Anis auch keinen Sympathieträger bei den Tok'ra kennen.
Das ist richtig, ja. Jack entwickelt sich im Laufe dieser Staffel auch immer mehr ein bisschen zum Klassenclown. Ich weiß nicht, ob das so der Punkt war, an dem Richard Dean Anderson sich in der Rolle einfach wohlgefühlt hat und das halt mehr Blödsinn gemacht hat. Aber ich habe schon den Eindruck, die Menge an Improvisation nimmt schon stark zu in dieser Staffel. Gerade gegen Ende.
Na gut, man hatte ihn jetzt 3 Staffeln spielen lassen. Vielleicht hat man ihm jetzt gesagt, mach einfach. Ich hat man ihm dann mehr Freiheiten gelassen.
Oder er hat sie eingefordert, je nachdem. Ja. Er ist ja schon sehr einflussreich.
Wenn du keinen Take produzierst, der brauchbar ist ohne Blödsinn, dann müssen sie deinen Blödsinn irgendwo nehmen.
Wie die Stelle mit dem Helm.
Genau, das war noch die am wenigsten, mit den wenigsten Faxen. Ja.
Ich wurde halt auch durch Urgo inspiriert.
Du? Oder er?
Er, ich nicht.
Ach so.
Ich fange nicht an zu singen gerade.
Nicht?
Und wir row,
you boat. Ja.
Falsche Staffel.
Falsche Staffel. Du hast Urgo gesagt. Dann kann ich ja nur noch Contraya sagen. Ja, Entschuldigung.
Darf ich jetzt?
Nein.
Wir haben auch in dieser Staffel fast die Hälfte der Folgen sind Folgen, die noch wichtig sind für spätere Episoden oder auf die dann später noch aufgebaut wird.
Das ist richtig. Und zusätzlich dazu sind noch mal 2 oder 3 extra, die frühere Konzepte noch mal aufgreifen, ne?
Mhm.
Ja, die Unas zum Beispiel.
Ist in der Zukunft
noch relevant. Ja. Genau. Doppelter Einsatz.
Doppelter Einsatz, ja. 2010 natürlich.
Zurück. Mhm. Absolute Power. Ich habe schon wieder vergessen, wie es im Deutschen schlecht heißt.
Unbegrenztes Wissen.
Ah ja, richtig. Verdrängt das auch der Abschluss oder mehr oder weniger der Abschluss dieser Hass-Jesus-Geschichte.
Prodigy.
Prodigy wird später nochmal relevant.
Oder relativ bald.
Die ganze Reihe um Osiris.
Ja.
Stimmt. Die baut ja quasi schon den neuen Main Villain auf, wenn wir demnächst eventuell Apophis töten.
Mal wieder.
Das wissen wir noch nicht.
Dann haben wir noch hier Point of No Return mit Martin Lloyd.
Kein Zurück.
Ja.
Genau. Ja, der wird natürlich noch ganz besonders wichtig, wenn wir in der nächsten Staffel kommt, Folge 100, ne?
Ja.
Ja.
Da wird Martin Lloyd natürlich nochmal relevant. Ich bin gerade überlegen, kommt der außer in 100 und 200? Sonst kommt er nicht vor, oder? Den haben sie jetzt eine Staffel später für Folge 100 ausgepackt und dann nochmal 5 Staffeln später gedacht, so, hey, das können wir doch wiederholen. Ist dieser Martin Lloyd eigentlich noch zu haben?
War er ja.
Damals, ja. Mhm. Sehr, sehr freudigerweise.
Aber das dauert noch ein wenig, bis wir darüber sprechen.
Ja,
bis dahin geht dein Kind auf die erweiterte Schule.
die erweiterte Schule? Nee. So langsam
sind wir bis Staffel 10. Wir brauchen pro Staffel länger als ein Jahr.
Wir brauchen pro Staffel nicht ganz ein Jahr.
Ja, wenn wir ohne Unterbrechung aufnehmen würden.
Das haben wir in der Staffel also, relativ gut hingekriegt.
Ja, ich glaube schon.
Wir hatten einen Monat Pause gehabt, glaube ich. Immer.
Ja, aber überleg mal, wir brauchen 44 Wochen bei 22 Folgen, wenn wir alle 14 Tage veröffentlichen. Da haben wir noch 10 Wochen Puffer. Also ich würde sagen, länger.
Mit Staffelrückblick,
das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass wir länger als ein Jahr brauchen pro Staffel für die kommenden. Sind wir optimistisch?
Über beide Mathematikkompetenzen nochmal sprechen.
Aber du vergisst noch Folgendes.
Über wessen jetzt? Habe ich jetzt nicht verrechnet?
Also nein, nach meiner Rechnung haben wir nicht, wenn wir 44 Wochen brauchen, in einem Jahr 10 Wochen Puffer.
Nee,
das
nur 8.
Funktioniert.
Und eigentlich nur 6.
So nett.
Stimmt. Das Problem sind nicht meine Mathe-Skills, sondern meine Kalender-Skills. Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, ja klar, es sind 54 Wochen im Jahr, oder nicht?
Nein.
Stimmt, jetzt wo ihr es sagt.
Du könntest es wissen.
Mein Vorschlag wäre ja der New-Kalender, wo jeder Monat 28 Tage hat. Wir haben 13 Monate. Das würde es mir so viel einfacher machen.
Vergisst aber, dass ich auf euch noch
ansetzen. Monate auch nur 30 Tage.
Wir haben so einen kleinen Delay hier. Christian, du wolltest etwas sagen.
Echt? Mhm. Wusste ich gar nicht. Du hast was vergessen. Wir müssen ab Staffel 8 anfangen zu alternieren.
Atlantis.
Und, oh, ja, okay. Das könnte uns natürlich ein bisschen Zeit kosten, da hast du recht.
Hm. Weil sonst zerhauen wir halt die Geschichte.
Ja, ja.
Mhm. Aber also, bis wir zu Staffel 10 kommen.
Das stimmt. Aber in 10 Jahren sollten wir eher mit Atlantis fertig sein und nicht mit SG-1. Also quasi dann beides. Mhm. Wenn wir hier alternieren. Oh Gott, da kommen wir ja noch ewig hin. Wir sind ja erst bei Staffel 4.
Die beste Staffel. Immer noch.
Die Staffelbox, die ich als allererstes besessen habe, war ein Geschenk zum Geburtstag von zwei Freundinnen.
Wir hatten im Vorfeld ja mal drüber gesprochen, dass man irgendwie bei so einem Staffelrückblick immer beste und schlechteste Folge irgendwie vielleicht mal drüber reden sollte. Die schlechteste Folge hier in dieser Staffel zu finden, ist echt nicht einfach, weil es gibt nicht so viele gute Kandidaten.
Also bei der besten
Schaunachsopfer.
Nee.
Ich bin einfach kein Fan von Schaunack. Weißt du, die haben Tiag aufgebaut als diesen Jafar-Krieger, der seine Familie im Stich lassen musste, aber der trotzdem für seine Familie gekämpft hat. Dann war plötzlich Dreyok weg, whatever. Und dann taucht plötzlich Schaunack aus dem Nichts auf.
Nee. Das stimmt, ja. Das war ein bisschen künstlich.
Das war so
Privatsphäre.
Also ich gebe dir recht, es ist definitiv einer der wenigen Kandidaten. Mein persönlicher Favorit wäre allerdings ein anderer.
Wir können ja mal das Einfachste machen. Ich glaube, bei der besten Folge sind wir schnell fertig.
Das ist in keiner Staffel so einfach wie in dieser.
Keine Hände in Sicht.
Ja. Also, Window of Opportunity.
Wobei ich sagen muss, also
aber
das Vermächtnis der Atanika ist knapp dahinter. Ganz knapp.
Korrekt. Das ist, also hätte ich jetzt, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also es sind halt einige Folgen hier, die doch wirklich echt gut sind.
Nein, ich hätte unbegrenztes Wissen vor das Vermächtnis der Atanika gesetzt. Das hätte ich irgendwann irgendwo weiter hinten gesetzt. Für mich persönlich.
Okay, spannend.
Unbegrenztes Wissen hätte ich
irgendwo ins Mittelfeld
gesetzt. Genau. Die ist bei mir gar nicht so stark. 2010 wiederum finde ich echt gut. Ich mag dieses Konzept mit, wir springen mal in eine Alternativzukunft, was man nicht sofort rafft. Wir springen in eine Alternativzukunft, in der Dinge schiefgelaufen sind. Ja, okay, Zeitreise, wir schicken uns eine Nachricht zurück, das ist alles ein bisschen cheesy. Aber so eine Was-wäre-wenn-Folge finde ich eigentlich, das reizt mich schon. Und das Konzept von den Aschen, also die Aschen an sich wirken extrem langweilig als Charaktere. Aber die Idee, einen Bösewicht aufzubauen, der wirklich mal so gar nicht so wirkt. Die hierher kommen, die uns Gutes tun wollen, die uns helfen wollen, unsere Freunde sind und bringen uns tolle Dinge. Und auf ganz andere Weise ganz perfide ihren Plan gegen uns spielen, ist halt mal ein ganz anderes Ding als das, was wir sonst erleben, gerade in dieser Serie.
Wobei ich finde, die Aschen kommen so als Meister des banalen Bösen in der Folgeepisode besser rüber als hier in 2010.
Ja, ja. Das mag sein, dass das jetzt meine Bewertung ein bisschen färbt, dass wir die Aschen halt noch mal erleben und ein bisschen anders noch mal wahrnehmen. Aber wie gesagt, einfach mal einen Bösewicht einzuführen, der halt, man muss ja auch echt sagen, die Gua'uls sind ja schon so ein bisschen klassische Klischee-Bösewichte. Ja, wir haben so eine cheesy In-Story-Erklärung. Christian lacht schon. Aber im Großen und Ganzen sind die halt einfach böse, weil sie böse sind. Da gibt's keine Backstory. Die sind nicht einmal in ihrer eigenen Geschichte der Held, sondern die sind einfach scheiße, weil sie denken, sie können's. Und das finde ich halt jetzt hier bei den Aschen. Die haben ein Motiv, warum sie das tun. Sie sagen, wir wollen expandieren. Es gibt nur begrenzte Planeten. Die würden wir gern freiräumen. Aber das versuchen wir auf die humanste Art und Weise, die wir uns vorstellen können. Und trotzdem ist es natürlich für unsere Spezies richtig scheiße, was die da tun. Und das ist moralisch halt noch mal ein bisschen, im Endeffekt natürlich trotzdem relativ klar zu beantworten, aber nicht ganz so ein stumpfer Fall wie der ist halt machtgeil und bringt alle um, weil er halt machtgeil ist. Ne? Einen eventuell kontroverseren Vorschlag noch, ich finde Rettung im All super.
Ja, würde ich zustimmen. Nicht so kontrovers.
Weil ich jetzt einfach mal angenommen habe, dass ich damit eventuell alleine stehe.
Nee, ich würde eher sagen, ich stehe alleine mit Planet des Wassers. Planet der Eiszeit. Ja, weißt du, da sehen wir mal die andere Seite mit den Russen. Und dass die ja auch versuchen, so ein bisschen ihr Tor aufzubauen, aber halt dann kläglich scheitern. Gutes mag
also an der Struktur Marina Sirtis von ihrer damit,
Einrichtung liegen, aber was?
Marina Sirtis spielt damit, aber naja.
Also ich muss Uwe ein bisschen recht geben. Rettung im All ist keine schlechte Folge, würde ich aber definitiv nicht weit oben anordnen. Dafür stören mich einfach die unnötigen wissenschaftlichen Ungenauigkeiten in der
Folge
zu sehr.
Ja. Aber ich finde die Grundidee, die Menschen lernen, dass sie halt vielleicht ein bisschen zu viel gewollt haben an der Stelle. Aber halt auch dieses, ich sag mal, Kammerspielartige in dem Gleiter mit O'Neill und Tiak, die da irgendwie klarkommen müssen, gepaart mit dem Ganzen, was parallel dann halt mit dem Tok'ra-Schiff los ist. Wir haben schon zwei Handlungsstränge, die halt auch ein Stück weit parallel laufen. Und ich mag das Zusammenspiel von Jack und Tiak. Und ich mag aber halt auch diese ganzen Szenen irgendwie mit Sam und ihrem Vater und wie da halt quasi so die Stimmung ist, wie es da abgeht. Und das in Kombination gefällt mir einfach erzählerisch gut. Ja, da ist viel Quatsch dabei. Aber ist eine Folge, die zwei Handlungsstränge zeigt, die beide spannend sind, die uns halt so ein bisschen mitreißen.
Also ich neige eher zu schlechteste Folge ist hier immer so ein relativer Begriff bei dieser Staffel. Deswegen neige ich halt zu Upgrades auf meiner Seite und Watergate ist bei mir auch nicht ganz weit vorne.
Ja, sag ich ja.
Upgrades ist schlechteste für dich?
Einfach gerne.
Was heißt schlechteste? Ich find's halt manchmal ein bisschen hart, wie out of character da unsere drei Hauptantagonisten sind und
wie mit ihm umgegangen wird. Ausdrücklich erklärt, warum sie, also wird ausdrücklich nicht nur erklärt, warum, sondern auch, dass sie halt anders sich verhalten als sonst.
Kann ich ja trotzdem stören, dass sie so sind, auch genau. Wenn es ist kein Plothole, dass sie sich verändert haben, aber man kann ja doof finden, dass sie sich so verhalten. Die Folge ist halt so auch so ein One-Off-Goof. Also ja, sie hat witzige Szenen, aber ja, ist bei mir auch eher weiter hinten auf der Liste.
Okay. Nee, also für schlechteste Folge würde ich auf jeden Fall hier die Clipshow nominieren, die Wide in Conquer.
Also die würde ich aus einem anderen Grund nominieren.
Und Gipfeltreffen.
Genau, danke. Mit den unterbewussten Spionen und der Sam und Jack Liebesgeschichte. Je älter ich werde, umso absurder finde ich diese Folge irgendwie. Am Anfang hat es mich nicht so sehr gestört. Je älter ich werde, desto weniger passt diese Sam und Jack Liebesgeschichte. Das ist schon mal ein Grund, warum ich sie nicht gut finde. Und dieses ganze Drumherum mit und wir müssen dann noch unbedingt zusätzlich noch Matuf umbringen und
ja, wir verlieren Matuf in der Folge.
Dafür finde ich die Folge auch schlecht. Wieso killen die Matuf? Das ist unnötig.
Ja, und noch dazu ist es halt die Clipshow aus der Staffel, ne?
Ja, eine Clipshow kann ja auch gut sein, aber
Ist die hier aber halt ne. Insbesondere, weil die Hälfte von den Clips einfach von, hey, wisst ihr noch, vor zwei Folgen ist. Und so, ja.
Na gut, andererseits ist es heute sogar Standard bei fast allen Serien, von daher ist man irgendwie previously.
Aber was wir in dieser Staffel auch nicht hatten, was wir in allen Staffeln davor hatten, ist eine Doppelfolge in der Mitte.
Das stimmt. Wir haben kein Staffelmitte so gesehen. Wir haben aber auch keine, wenn ich das gerade mal so gucke, wir haben auch keine Pause in der Sendezeit, beziehungsweise erst nach Folge 14 kommt die Pause in der Sendezeit.
Zumindest bei den USA in Deutschland müsste ich
das nachgucken. Also bei den Deutschen, die kommen ja sowieso mehr erst nachträglich und überhaupt, aber
ja, und verhältnismäßig random. Ich guck grad mal. 1.6.2.1 ging's los und wann waren wir mal durch? Am 31.10. Nee, das müsste ja fast durchgehend sein.
Und hier haben wir halt ab Ende Juni bis Ende September durchgängig und dann wieder ab 5. Januar 2001. Beziehungsweise die Sky One-Sachen, ich glaube, das ist dann Großbritannien wahrscheinlich, sind immer noch irgendwie zwei Wochen vorher. Aber warum nach Folge 14 eigentlich eine Sendepause? Das ist eine gute Frage.
Weil Produktion noch nicht so weit.
Nee, ja, aber das wird ja schon lang vorher festgelegt, wie dann wo irgendwie Pausen drin sind oder nicht.
Ja, nach 11 oder 12 wäre irgendwie so das Üblichere, ne? So wirklich ungefähr in der Hälfte. Ja gut, je nachdem, wie es vielleicht auch wirklich in den Sendeplan gepasst hat. Im Zweifel hatten sie gerade auch noch irgendeine andere neue Serie, die sie noch irgendwo starten lassen wollten. Ich bin noch unsicher, wenn man jetzt mal Window of Opportunity rauslässt, bin ich unsicher, was ich ansonsten noch als Lieblingsfolge nehmen würde. Aber ich glaube, ich stimme euch zu, dass Upgrades und Crossroads, also Vermächtnis der Atanika und Shannoks Opfer, die betteln sich bei mir schon sehr um das Schlusslicht auf der Liste. Okay. Kann ich mich nicht entscheiden.
Ich finde Upgrades tatsächlich ist für mich Platz 2, da müssen wir uns einfach definitiv uneinig sein.
Das ist ja auch okay. Wofür machen wir das hier doch auch? Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein.
Quatsch, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Gipfeltreffen war das mit der Clipshow.
Ja.
Ich hatte gerade Upgrades und die beiden Conker verwechselt, ja. Die Atanika fand ich tatsächlich auch eher gut. Also mich stören wie dich, Christian, so ein bisschen. Ich verstehe als Autorin, dass man sagt, lass mal den Schauspielenden eine etwas andere Rolle geben, aber das haben wir in der Serie gefühlt doch oft genug. Das finde ich jetzt auch nicht so toll, aber ansonsten finde ich die Idee mit, wir haben hier Zeugs gefunden, probiert das mal aus und dann könnt ihr eine tolle Mission machen. Und dass unsere Helden dann halt einfach auch mal Superkräfte haben, das macht schon irgendwie Spaß zu gucken. Bei mir, ich bin verrutscht, Shannoks Opfer oder halt das Gipfeltreffen, weil die halt auch. Shannoks Opfer hat wenigstens noch so ein bisschen Implikation für jetzt das Ende der Staffel, aber das hätte man deutlich besser schreiben können. Es hätte ja auch einfach um seine Frau statt um irgendeine verflossene Ex sein können. Oder man hätte das vorher besser aufbauen sollen. Hätten wir sie ein paar Folgen vorher schon mal kennengelernt, hätte sich an der Stelle vielleicht nicht so künstlich angefühlt. Wer weiß, also ja. Also die zwei sind auf jeden Fall relativ weit unten. Vermächtnis der Tanika eher weiter oben. Die Unas mag ich auch eigentlich.
Spannende Anmerkung an dieser Stelle, nachdem wir uns alle zumindest relativ einig sind, dass Shannoks Opfer eine nicht so gute Episode ist. Catherine Powers können wir einfach all miteinander nicht so wirklich gut leiden, ne? Die hat nämlich schon damals Staffel 1, Folge 3 oder was das ist, Emancipation geschrieben gehabt.
Ah, ach so.
Ja, aber die hat auch die Thor-Folgen geschrieben. Die sind ja eigentlich gut.
Die sind besser. Also es gibt ein paar von denen, die gut sind, aber die schlecht sind, sind dafür dann halt richtig schlecht.
Ja, sie kann halt keine Liebesgeschichte.
Das ist vielleicht auch was, ja.
Das ist natürlich möglich. Aber ich habe tatsächlich Thor letztens irgendwie auf ich glaube Facebook war das, da hat irgendjemand einen heldenden Moment gehabt in so einer Stargate-Fangruppe und meinte so, was, hier, ich habe Star Trek geguckt und ihr würdet nicht glauben, was ich da für eine Folge geguckt habe. Die Handlung wird euch bekannt vorkommen.
Nein, wirklich. Kommt mal darauf.
Wie sortiert ihr The Light, das Licht, ein?
Das hat vielleicht die unehrenhafte Rolle. Es ist für mich nicht meine schlechteste Episode, aber es ist die Episode aus dieser Staffel, die ich Leuten empfehlen würde, zu überspringen, wenn sie irgendeine überspringen. Weil es ist von den schwächeren Episoden die einzige, die nicht nach hinten raus noch irgendwie Konsequenzen hat.
Ja, komm mal ab, ne? Ist halt eine gute Füllerfolge. Also Füllerfolgen können halt auch mal richtig scheiße sein. Das ist sie halt nicht.
Ich hatte nur tatsächlich vorhin drüber nachgedacht, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so aus irgendeinem Grund habe ich nur Zeit, weil, keine Ahnung, ich jetzt ganz dringend
kann leider nur 21 Folgen gucken.
Stunden die ganze Staffel nochmal gucken muss, habe ich nur Zeit für 21 von diesen 22 Folgen. Welche würdest du denn rauslassen? Und dann wäre meine Antwort tatsächlich diese. Weil alle anderen, die ich nicht so gut finde, sind definitiv Sachen, wo ich sage, die kommen später nochmal, die braucht man.
Ja, man das stimmt.
Dastehen,
die kannst du auch rausschmeißen.
Die falsche Wahl könnte man auch gut skippen.
Ja.
Nicht, dass sie schlecht ist.
Richtig, ja.
Oder dass ich sie weiter, aber Das wäre auch noch eine. Ja, ich glaube, dann würde ich eher empfehlen, das Vermächtnis der Atanika zu skippen.
Das kannst du auch kippen.
Schwierig, schwierig.
Nicht, obwohl, die ist, also ich finde sie ja nicht gut, aber die ist leider, glaube ich, wichtig.
Gerade allein deshalb, weil es die Hälfte von der Clipshow 2 später nochmal ausmacht und da wieder thematisiert wird.
Ja.
Und außerdem, Entschuldigung, das Vermächtnis der Atanika hat einfach den besten One-Liner der gesamten Serie von Sam drin mit und eine Diät-Cola bitte. Was denn? Schmeckt eigentlich.
Also, wenn du halt Upgrades rauswirfst, kannst du halt auch die weiten Conker rauswerfen, ne? Also,
das kannst du wiederum halt nicht machen, weil diese ganze Sam und Jack Liebesgeschichte kommt dafür definitiv noch zu oft.
Das auch, aber
brauchen wir die Folge,
versteht man sie ja nicht.
Um es uns nochmal zu erzählen?
Für jemanden, der es nicht kennt, ja.
Ja, für jemanden, der mit Staffel 4 anfängt, okay.
aber ansonsten der hat ganz andere Probleme.
Ja, ich würde behaupten, dass die zwei hier geschippt werden sollen. Das haben wir schon vorher in der Serie gelernt, oder?
Ja.
So in den ersten 3 Folgen?
Wir haben...
Und wenn ich die beiden dann Jack und Daniel...
Direkt danach kommt
ja
Window of Opportunity.
Das wird jetzt ja auch öfter
mal angeboten. Meint ihr, wenn man Gipfeltreffen nicht gesehen hat, dann guckt man kein Ende in sich und denkt sich, was? Der steht auf die?
Nee, definitiv nicht.
Eher nicht, nein. Und Window of Opportunity klärt das ja auch endlich mal sauber.
Ja, das meine ich. Da wird es ja nochmals sehr in your face betont und gezeigt.
Im wahrsten Sinne des Wortes in your face.
Ja, da auch das. Aber 2 Folgen hintereinander haben wir das als Thema. Ich würde sagen, das ist jetzt klar.
Da reicht's, wenn du eine Folge davon in der Staffel schaust.
Die Enkarana. Eigentlich ein gutes Konzept. Aber ich find's so schade, dass wir nie wieder was sehen und hören von beiden Völkern, um die es da geht. Ich meine, wir lernen eine Spezies kennen und freunden uns quasi sogar mit ihrem Avatar an, die hier Geotransformation können.
Die gab mehr.
Die gab mehr, danke.
Die können wir auch nicht sehen. Wie denn?
Hä? Wieso nicht?
Naja, die gibt's nicht mehr. Der macht jetzt ja nur eine Saat aus, dass sie sich wieder entstehen können. Das heißt aber nicht, dass es direkt nur Mogat mehr gibt. Der hat ja keine Klone an Bord.
Der hat ja das.
Ja, klar, es geht um die Spiel, aber die haben ja.
Selbst dann könnten wir sie vielleicht eher nicht treffen, weil die Atmosphäre ja gar nicht für uns verträglich wäre.
Nur oh, stimmt.
Aber selbst wir haben dann wäre es schwierig, von daher ist das wieder okay.
Ja, das ist ein Argument, dass wir natürlich mit denen wenig in Austausch treten können, dass es schwierig ist. Weil prinzipiell würde ich sagen, klar, der züchtet, also das. Die KI da züchtet natürlich erstmal die Spezies neu an und das dauert erstmal ein bisschen. Aber er wird ihnen ja auch dann Informationen weitergeben und ihnen erzählen. Ja. Und die Kultur will er ja auch quasi nochmal beleben. Also ich glaube, da ist schon mehr Plan dahinter, als wir sehen euch da neu aus in der Hoffnung, dass die Spezies noch da ist, genetisch.
Das auf jeden Fall. Aber
du hast recht, das dauert zu lang.
Das dauert A zu lang, B, produktionstechnisch kann ich es auch verstehen, dass man jetzt keine sulfidbasierte Lebensform darstellen möchte.
Ach, auf langweilig.
Die kannst du halt nicht in so eine Asgard-Puppe stecken und die rumlaufen lassen, ohne weiteres.
Ja, okay.
Na gut, wir hatten ja so eine 3D-Hologramm-Abbildung von den Gatmer gezeigt.
Ja, ja.
Ja, das waren aber auch keine trivialen Kreaturen so für zeigen. Und die hatten dann vom Aufwand her sowas ähnliches. Sorry für den Star Trek-Vergleich, für die Spezies 8472 und die brauchten für diese Shots mit denen ewig, die zu rendern zu der Zeit. Also wirklich Ewigkeiten.
Ich finde, die sehen ein bisschen aus wie die Kreetu.
Ja.
Mhm. Ja. Aber
auch so gar nicht auf Star Trek gehen.
Nee, musste nicht. Ich habe der Vergleich mir zuerst eingefallen. Weil ich da die Doku so gesehen habe.
Bei der Stezis 8472 sind wir doch mal in einem ähnlichen Bereich von wegen, wir können eigentlich nicht im gleichen Realm leben. Die Reetu können ja dort leben, wo wir leben.
Genau.
Das ist ja Teil des Problems.
Jo. Aber von der Optik her sehen sie schon den Reetu sehr ähnlich.
Das stimmt,
also, wenn ich sie am ehesten mit einer Stargate-Universum-Spezies vergleichen müsste, ja,
das kann man wären
das die ersten, die mir einfallen.
Wir haben sehr viele Systemnots getötet, diese Staffel.
Das ist richtig.
Immer noch nicht Apophis, also nicht schon wieder.
Das wissen wir ja eigentlich noch nicht.
Wir wissen es nicht. Man könnte meinen, er wäre tot, aber...
aufgetaucht.
Ja, sein Schiff ist aufgetaucht. Ihn haben wir nicht gesehen.
Ja,
aber ihn nicht. Es kann ja sein, dass er von Gammastrahlen geröstet wurde.
Wir haben ihn gesehen.
Nachdem
er durch den Hyperraum durch ist? Tanit hat ihm doch noch Tiaik präsentiert. Ja, Tanit hat ihm doch Tiaik präsentiert.
Ich dachte, das passiert vorher.
Das war nachdem das explodiert ist, oder?
Nee, das war davor.
Ja, sie sind ja mit dem Schiff noch auch dort gelandet, wo unser Team ist. Aber stimmt, die Szene, wo er ihn präsentiert hat, war, glaube ich, vorher. Und wir sehen dann nur noch aus SG-1-Sicht, guck mal, dafür da ist auch noch das andere Schiff.
Zeit?
Ja.
Offensichtlich, das hatten wir doch das letzte Mal besprochen. Da kommt eine Supernova auf uns zu, lass erstmal noch andere Dinge tun.
Und die war ja noch auf dem Planeten, als er hochgebeamt wurde. Sonst wäre O'Neill jetzt ja auch geröstet. Von daher... Aber wir sind ja genug andere gestorben. Schon. Das ist ja, wir waren fleißig. Das haben wir, Hero-Ur und Kronos haben wir die Pike genommen, ne?
Die Idee ist tatsächlich, dass Apophis tot ist. Ich lese gerade hier noch Hintergrund. Die vierte Staffel sollte ursprünglich die letzte Staffel von SG-1 sein. Der amerikanische TV-Kanal Showtime verlängerte die Serie jedoch um ein weiteres Jahr. Die Bestätigung kam aber so spät, dass man die Drehbücher nicht mehr ändern konnte. Daher stirbt Apophis, obwohl man ihn in der fünften Staffel noch als Gegner hätte gebrauchen können. Hm. Wieso hätte?
Weil er geht in den ersten zwei Folgen von Staffel 5 halt drauf. Mhm. Und wenn du...
Ja, okay, da geht er drauf.
Was ich da geschrieben hätte als Serienfinale, dann...
Die Beschreibung inkludiert den gesamten Mehrteiler, das erklärt es.
Genau,
das
ursprünglich war das als Serienfinale geplant, das für 90 Minuten gegangen wäre, als Special. Und alle glücklich und zufrieden, Apophis tot.
Okay.
Und da hättest du ihn vielleicht noch als letzten großen Systemlord titulieren können, weil andere kannten wir das zu dem Zeitpunkt zwar schon, aber nicht sehr viele.
Mhm.
Und da hättest du sagen können, die Go'uls sind größtenteils jetzt besiegt. Anführungszeichen.
Ja, das stimmt.
Hätte funktioniert.
Ja, haben wir jetzt alle Folgen irgendwie erwähnt und gesagt?
Die Unas?
Ich mag die Unas. Ich mag aber halt auch die Unas. Das ist
denen macht man wenigstens halt auch was.
Gell.
Also, wir werden ja wirklich noch relevant, hätte man jetzt noch mehr machen können, aber ich fand schon cool, wie sie den Charakter dann, ohne dass der sprechen kann, überhaupt aufbauen konnten.
Ja,
dass
der Darsteller von Chaka war schon, der hat dem schon das gewisse Etwas gegeben.
Mhm. Ich muss ja sagen, bisschen Foreshadowing, bisschen Spoiler. Schade, dass wir nicht ich hätte es auch irgendwie cool gefunden, wenn wir mal noch auf einen Systemlord getroffen werden, der noch in so einem Unaswirt sitzt.
Hat er Spaß dran?
Ja.
Das würde halt auch sowas wie Sokar würde dafür passen. Ja, natürlich, produktionstechnisch, teuer, wenn dir da mehrere Folgen vorkommt, immer die Kostüme und so, ist mir schon klar. Aber wir haben, als wir den ersten Unas kennengelernt haben, erfahren, dass das körperlich auf jeden Fall schon mal sehr mächtig macht, die Kombination aus Unas und Go'uld. Mhm. Und die waren ja angeblich so lange die Hauptwirte der Go'uld. Ja, sie sind irgendwann auf Menschen gewechselt, weil Ästhetik, aber ich behaupte...
Nicht Ästhetik.
Weil einfach zu reparieren, ja.
Genau, die Menschenkörper sind im Sarkophag viel einfacher zu reparieren. Das kriegt der Sarkophag anscheinend nicht hin. Deswegen müssten sie beim Unas viel zu häufig ihr Gesicht wechseln.
Im Verhältnis
wohl.
Okay.
Also klar kann man das immer noch machen. Ich meine, das geht ja schon. Nubis macht das ja später auch vor. Aber die Go'uld haben ja schon so eine gewisse Eitelkeit, dass sie ein gewisses Gesicht wahren wollen und sich darstellen wollen als eine bestimmte Gottheit. Und das funktioniert halt nicht, wenn du alle 4 Wochen gefühlt deinen Wirt wechseln musst. Also jetzt mein übertrieben gesagt. Ne?
Wobei ich immer noch der Meinung bin, der Grund, warum die Go'uld angeblich so eitel sind, dass sie das gleiche Gesicht 1000 Jahre behalten wollen, ist auch nur, weil wenn wir da einen Schauspieler verpflichten, dann wollen wir den ein bisschen häufiger nutzen. So, aus Zuschauersicht ist es halt blöd, wenn der Bösewicht alle paar Folgen ein anderes Gesicht hat. Eigentlich weiß ich nicht, ob das den Go'uld wirklich so wichtig sein muss, so schreibetechnisch.
Die sind teilweise schon sehr eingebildet.
Ja, das schon.
Also der Einzige, der es am Ende dann nicht ist, ist Baal. Der sieht halt ein und sagt so, eigentlich ist das alles totaler Quatsch. Aber die anderen? Mhm.
Er kommt irgendwann so ein bisschen von dem hohen Ross runter, aber er bleibt trotzdem bei seinem Gesicht. Ach, das wird noch witzig mit den dutzenden Baals.
Das wiederum ist aber ein Ding, was noch eine ganze Weile dauert.
Ja, ebenfalls.
Aber das stimmt. Bald sehen wir übernächste Staffel zum ersten Mal, glaube ich.
Ähnlich wie der Schauspieler von Apophis. Also beide, Apophis wie auch Baal, haben sie einfach super Schauspieler auch für gecastet.
Bei der letzten Folge. Das ist mir auch beim, aber ich habe es dann vergessen. Der Darsteller von Tanit heißt ja Peter und der von Apophis auch. Und weißt du, wenn du dann am Set standest und irgendwas von irgendjemandem wolltest, die haben ja auch zusammengespielt und dann hast du einfach nur gesagt Peter und dann drehen sich beide um.
Das wird Peter Luis. Wenn Peter Luis jetzt noch Regie führt, dann wird's richtig spannend.
Ja. Ich war über Jahre hinweg in meinem Musikverein einer von drei Uwes. Unser Schlagzeuger hieß Uwe, ein anderer Mitspieler hieß Uwe und ich hieß Uwe. Und es haben sich immer alle drei rumgetreten. Das geht dir irgendwann echt auf den Sack, dass andauernd irgendwo irgendeiner Uwe ruft, aber du natürlich dann best case in einem Drittel der Fälle gemeint bist.
Deswegen nummeriert man dann durch.
Ja, das hatten wir nicht. Also in anderen Umfeld bin ich es gewohnt, dass man in solchen Situationen mit Spitznamen anfängt. Aber da war das dann irgendwie nicht so üblich.
Ja. Also sagen wir abschließend, wir können es nicht wirklich entscheiden, welche unsere Lieblingsfolgen sind nach Kein Ende in Sicht.
Schwierig, ja.
Sehr schwierig.
Prodigy finde ich tatsächlich auch noch recht gut. Mhm. Also hier das Wunder.
Nein, dafür finde ich Haley zu nervig in der Folge.
Das stimmt.
Ich würde es nur wegen den leuchtenden Alien-Viechern gucken. Aber nicht wegen ihr. Ich würde die Teile skippen.
So gesehen.
Ah, guck mal, Glühwürmchen. Okay, weiter.
Skip, noch mal Glühwürmchen.
Das Blöde an Prodigy ist halt, dass sie nicht weitergeführt wird, wie es geplant war. Also, oder nicht mal angedacht war, dass sie einfach dann noch einmal kommt und dann war es das halt, ne?
Ja.
Deswegen.
Ja, aber dass in der nächsten Episode der Fokus nicht auf ihr liegt. Auch.
Aber wir haben noch zwei Mayborn-Folgen.
Das ist tatsächlich auch einfach ein guter Storyfaden, von dem ich sehr happy bin, dass sie den immer wieder fortführen und weitergebaut haben, die ganze NID-Mayborn-Geschichte.
Ja. Entwickelt sich halt auch jedes Mal weiter, ne? Also weiter, er verändert seine Persönlichkeit.
Er verändert sich, aber der NID wird ja auch, variiert ja dann auch in der Darstellung, weil er sich verändert. Von ist eine Behörde zu, es sind irgendwelche individuellen Zellen und so weiter und so fort. Und damit verändert sich halt auch so ein bisschen das Bedrohungsmuster, das vom NID ausgeht. Das ist schon, schon gut gemacht und ja, bis quasi Ende der Serie. Also relativ von Anfang bis Ende spielt vor allem Harry Mayborn immer wieder eine Rolle. Das ist schon ein sehr, sehr cooler wiederkehrender Charakter.
Erst wenn er König wird, ist er weg.
Ist das sogar die Folge, wo er dann nachher weg ist?
Danach taucht er nicht wieder auf.
Ah, okay. König Arkan.
Da hat er ja dann eine neue Aufgabe.
Korrekt. Ach so, ja.
Und das musste ja selbst sogar der Jack zugeben, dass er seinen Job gar nicht mal so schlecht macht.
Ja, er ist eindeutig ein besserer König als hier dieser Ex von Sam. Also, Harry Mayborn ist besser zu seinem Freund als genau, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. In der ersten Staffel hatten wir ja so eine Folge, wo ein Ex von Sam irre wird und Leute in der Sonne brutzeln lässt.
Ich habe eine Idee.
Connor.
Nein.
Nein.
War das der Leiter?
Ich war der Leiter von diesem.
Nein, Hansen. Jones Hansen.
Stimmt,
oder?
Hansen. Da klingelt was.
Mir fällt aber gerade noch eine Idee für die schlechteste Folge dieser Staffel ein. Wir können einfach sagen, Emancipation war so schlecht, dass es auf eine Staffel 4 die schlechteste Folge ist.
Bin sicher, dass das so nicht funktioniert.
Nicht? Ich fand das jetzt eine sehr gute Idee. Wenn wir uns schon nicht entscheiden können.
Nee, ja, da habe ich mich entschieden. Shaunaks Opfer, immer noch.
Beneath the Surface ist eigentlich auch unnötig. Aber ist okay.
Nein, ich mag die Folge, die ist voll gut.
Ja, die bringt uns aber nachher wieder nichts.
Ja, und? Das heißt trotzdem nicht, dass ich sie mir nicht gerne anschaue. Nur weil sie mir nichts bringt für die weitere Geschichte.
Bisschen schade
Das würde ich jederzeit verteidigen.
Tatsächlich ist das eine Folge, die beim ersten Mal natürlich einen Reiz hatte. Wenn du nicht weißt, was gerade abgeht. Aber ansonsten, wenn du am Anfang der Folge schon weißt, was da los ist. Boah, nee, haut mich tatsächlich auch nicht so besonders. Und würde ich jetzt nicht ganz ins Ende der Liste stellen, aber ist jetzt auch keine, die ich unbedingt brauche.
Doch, die wäre bei mir weiter vorne. Mit oder weiter vorne. Genau wie Planet des Wassers. Hm. Das ist auch eine Mayborn-Folge.
Ja.
Aber liegt auf Eis.
Also ich denke, wir sind uns einig. Es ist definitiv eine der, wenn nicht die Staffel, mit der höchsten Dichte an Highlight-Folgen und der geringsten Dichte an Folgen, selbst wenn wir uns vielleicht nicht im Einzelnen darüber einig sind, was jetzt in welche Kategorie gehört. Also, ja, ich glaube, keine der bisherigen Staffeln hatte so eine Dichte an guten Folgen und die kommenden Staffeln dürften es auch schwierig haben, das Niveau zu halten.
Ja.
Nee, die nächste Staffel finde ich auch noch super. Als ich gefragt wurde, welche Staffelbox ich als erstes haben möchte, war ich mir sehr unsicher, ob ich Staffel 4 als erstes als Staffelbox haben möchte oder Staffel 5.
Also ja,
Staffel 4. Ich glaube, ich habe da eine Münze geworfen.
Sind definitiv der Hochpunkt der gesamten Serie, das gebe ich dir. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, nehme ich Staffel 4 über Staffel 5.
Ich bin ja sehr gespannt.
Nein, Staffel 5 ist eine meiner liebsten Folgen. Wenn ich meine liebste Folge.
Ja, Meridian.
Mhm. Die Entscheidung.
Da trinkt man dann nicht nur ein kleines Bier.
Also ich freue mich definitiv auf die nächste Staffel.
Wir können mal das mit der beste und schlechteste Folge zusammenfassen. Wir haben uns relativ easy auf kein Ende in Sicht geeinigt als beste Folge. Das ist, das war mir aber vorher klar. Und wir haben festgestellt, eine schlechteste Folge zu finden. Auch wenn du, Shanox Opfer, sehr klar sagst, es gibt ja schon andere, die knapp dran sind. Und im Großen und Ganzen liegt das daran, dass jetzt keine der Folgen so richtig grottig ist, wie Pascal gerade eben gesagt hat. So, ne?
Ja, also
es gibt halt Staffeln, wo auch mal eine so richtig raushaut, dann ist es einfach zu sagen, die ist halt scheiße. Das fällt der Staffel halt schwer.
Ja, sie überzeugt mich halt einfach nicht. Sagen wir, sie überzeugt mich nicht. Von der Beziehung, die Tyrek mit Shaun, das fühle ich nicht.
Okay. Was fällt euch noch ein? Fällt uns noch was ein? Haben wir es schon?
Wer weiß.
Ich meine, also unser Staffelrückblick, für die, die das noch nicht wussten, ist eher so ein, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, mal kurz noch drüber reden, was war gut, was war schlecht. Wir werden euch jetzt nicht allzu viel pro Folge noch darüber erzählen, weil wenn ihr das wissen wollt, hört euch die letzte Staffel an. Wir haben über jede Folge mindestens eine Stunde gequatscht oder so. Da gibt es genug Material, plus minus, ja. Dann geht's bald weiter mit Staffel 5.
Ja, wir müssen ja noch gucken, wer überlebt hat und wer gestorben ist und ob wir überhaupt wieder nach Hause kommen oder ob es jetzt eine SG-1-Staffel in einer anderen Galaxie gibt. Das wissen wir ja alles noch nicht.
Das wäre auch interessant, mal so als Intermezzo. Ich meine, es gab ja schließlich auch eine ganze Staffel Andromeda ohne die Andromeda. Warum nicht auch
eine ganze Stargate-Serie in einer anderen Galaxie? Also.
Ja, ich meinte aber im Sinne von irgendwo gestrandet, musste ich daran gerade denken. Da waren sie halt auch einfach irgendwo gestrandet und haben halt dann so ein bisschen mal auf einem Planeten gespielt.
Mit Lego?
Nein, Klemmbausteine, aber die müssen ja nicht von Lego sein.
Okay.
Ja.
Lego ist viel zu teuer.
Wir wissen nicht, von welcher Marke diese Klemmbausteine werden. Und wenn wir behaupten, dass es Legos sind und sind keine, dann könnten wir verklagt werden. Deswegen müssen wir uns da noch dran. Ah ja, sind wir dann fertig für heute?
Ich glaube ja.
Ich glaube es auch.
Wir haben unser Bestes gegeben.
Das stimmt. Da wäre natürlich vor allem die Frage jetzt an unsere Zuhörenden. Was sagt ihr denn? Habt ihr eine klare Lieblingsfolge außer Kein Ende in Sicht? Ihr dürft auch gerne jetzt alle schreiben, Kein Ende in Sicht, aber ich sag mal so, das wird jetzt kein Erkenntnisgewinn sein, wenn das jetzt viele sagen. Wobei, wäre natürlich auch spannend. Ich
würde eine andere Folge nennen.
Genau, es wäre total spannend, wenn einer sagt, nö, ich finde die doof, ich nehme eine ganz andere. Und sagt uns mal, ob ihr vielleicht eine Folge habt, wo er ganz klar sagt, nö, die ist wirklich blöd, komme ich gar nicht mit klar. Ich habe es seit ein paar Folgen nicht mehr gesagt, deswegen mal nochmal etwas ausführlicher jetzt heute. Kommentare natürlich am liebsten auf unserer Homepage. Unter dieser aktuellen Folge gibt es eine Kommentarsektion. Ihr dürft uns natürlich auch E-Mails schreiben. Das hat natürlich den Nachteil, die können wir zwar vorlesen, aber ansonsten liest sie keiner. Und ansonsten sind wir in allen üblichen sozialen Medien ja auch vertreten. Da könnt ihr uns gerne erzählen, was ihr von der Staffel haltet. Ihr dürft uns auch gerne mal erzählen, was ihr von unserer Staffel haltet. Wir haben ja eigentlich keine Staffeln, aber in meinen Gedanken ist eine Staffel SG1 halt auch eine Staffel unseres Podcasts. Und ansonsten hören wir uns ja dann bald wieder mit der Folge Todfeinde. Wenn wir dann mit Staffel 5 starten. Wenn ihr keine Schlussworte mehr noch jetzt schnell reinruft, dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen. Macht's gut und ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.